Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Volles Haus in der Bundespressekonferenz, das ist garantiert, wenn der Bundeskanzler oder, wie es in den Vorjahren war, die Bundeskanzlerin zur Sommerpressekonferenz kommt. Das hat inzwischen Tradition, denn auch Regierungschefs wissen inzwischen ganz genau, dass zum guten Regieren auch gutes Kommunizieren gehört. Das heißt, wie das eigene Handeln dem Bürger vermittelt wird und demnach bei ihm ankommt, ist fast genauso wichtig wie das hoffentlich richtige Handeln selbst. Und da wissen wir, dass Olaf Scholz bisher eher wirkte wie ein Politiker, dem es bildlich gesprochen manchmal eher schwer fiel, beim Kommunizieren auch die innere Handbremse zu lösen. Katharina Hamberger hat die Pressekonferenz für uns bislang verfolgt, die eben noch läuft. Frau Hamberger, blicken wir deshalb zunächst auf diesen ersten Teil des Auftritts. Welche Themen haben bis jetzt dominiert?
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, dass es kein festgelegtes Thema gibt für solche Pressekonferenzen der Bundeskanzler, die eben einmal, zweimal im Jahr stattfinden in der Regel. Das sind die Regeln der Bundespressekonferenz. Hier können alle Fragen zu allen Themen innen- und außenpolitisch gestellt werden. 1,5 Stunden wird das wahrscheinlich insgesamt gehen. Man kann sagen, es waren Themen dabei, die von China gereicht haben, China-Politik über die Schuldenbremse, ob die eingehalten wird. Europa war ein Thema, die Solidarität in Europa natürlich. Klar, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und ich würde sagen, dominierend war tatsächlich ein Thema, das waren die Entlastungen, die weitere Politik der Ampelregierung, die bei vielen Fragen im Vordergrund stand. Und wir haben da einen Kanzler erlebt, der versucht hat, und da merkt man auch, dass er schon auch weiß, dass diese Bundespressekonferenz eben nicht nur für die Journalisten und Journalistinnen ist, sondern eben auch für diejenigen, die am Fernseher zuschauen und die dann natürlich auch unsere Berichte hören, weil ein Kanzler erlebt, der versucht hat, sich da sehr vorbereitet zu geben. Jemand, der sagt, wir als Regierung, wir haben das im Griff, da sind Entlastungen, die wir planen. Er hat das Paket jetzt von Christian Lindner gelobt, was wahrscheinlich nicht jeder in der Koalition loben wird, zu den Steuersenkungen. Er hat gesagt, da wird aber auch noch mehr kommen. Da hätte er schon ganz präzise Vorstellungen, wollte die dann aber auch nicht weiter erläutern. Also da blieb er dann doch wieder im Unklaren, so wie wir das bei Olaf Scholz oft kennen, dass er keine Summe genannt hat, wie viel das ausmachen soll, dass er auch weitere Maßnahmen nicht in den Mund nehmen wollte, sondern eher das Ganze sehr im Wagen gelassen hat. Aber das war so das Thema, das diese Bundespressekonferenz erstmal dominiert hat.
Nun haben ja im Vorfeld des heutigen Presseauftritts Unionspolitiker versucht, Erwartungsdruck zu schüren. Scholz solle mehr zur Aufklärung des Cum-Ex-Skandals speziell in Hamburg sagen, wo die Finanzbehörde der Warburg Bank ja 47 Millionen Euro praktisch geschenkt hat, weil man auf eine entsprechende Steuernachforderung verzichtete. Das alles in der Amtszeit von Olaf Scholz als Hamburger Bürgermeister. Wie ist Scholz damit umgegangen?
Ja, auch das war tatsächlich Thema dieser Pressekonferenz mit Olaf Scholz. Und es war, wie erwartet, Olaf Scholz hat versucht, dieses Thema relativ ruhig an sich abtropfen zu lassen. Da war zum Beispiel eine Frage eines Journalisten, ob er sich an Gespräche erinnern könnte mit dem Chef der Warburg Bank, ob er da heute auch schon Auskunft geben wird, bevor er noch einmal vor dem Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft in Hamburg sprechen wird. Und er hat dann gesagt, er habe doch schon einmal alles präzise beschrieben und er werde das dann nochmal vortragen.
Aber ich sage nochmal, die Grundlage, die vielleicht schwer für diejenigen zu akzeptieren ist, die sich, ich hoffe nicht wünschen, aber zumindest genau rausfinden wollten, ob da was anderes ist, auch mal akzeptiert wird. 2,5 Jahre, unglaublich viele Anhörungen, unglaublich viele Akten haben nur ein Ergebnis gebracht. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass es eine politische Beeinflussung gegeben hat.
Ja, so Olaf Scholz, also das hat er auch gleich zweimal betont in dieser Antwort auf die Frage des Kollegen. Und dann wurde er auch noch gefragt, ob er etwas wisse über das Geld, das man in einem Schließfach von Johannes Kahrs gefunden hat, einem Hamburger früheren Bundestagsabgeordneten, von dem bei diesem Geld zumindest wird vermutet, dass es möglicherweise was mit der Cum-Ex-Affäre zu tun hat. Und seine Antwort war recht kurz und knapp, da hören wir gleich mal rein. Dazwischen fragt dann die Kollegin noch einmal, das hört man etwas schlecht, deswegen vorher zur Erklärung, woher er glaube, dass das Geld kommt. Und dann antwortet er auch etwas kurz.
Nichts. Keine Ahnung. Ich nehme an, Sie wissen es eher als ich.
Ja, also das war wohl eine sehr, muss man sagen, scholzige Antwort. Also er lässt es einfach an sich abtropfen und versucht da gar nicht weiter drauf einzugehen.
Olaf Scholz lässt also den Cum-Ex-Skandal weiter an sich abtropfen. Sie sagten es. Blicken wir noch kurz auf den Zustand der Ampelkoalition, Frau Hamburger. Viel Streit. Manchmal hat man noch den Eindruck, Scholz führe gar nicht so, wie er es, Stichwort Richtlinienkompetenz des Kanzlers, vielleicht könnte. Wie sieht er seine Rolle?
Also er, würde ich sagen, sieht seine Rolle so ein bisschen als derjenige, der da im Hintergrund den ganzen Laden zusammenhält und der das alles auch im Griff hat und sieht diese ganze Ampel auch auf einem guten Wege. Er ist einmal gefragt worden aufgrund der Streitigkeiten, die es gibt innerhalb der Ampelkoalition, ob er denn glaubt, dass sie auch durchhalten würde. Das hat er gesagt, ja, es gäbe auch Perspektiven darüber hinaus. Man habe ja keinen Vereinigungsparteitag gehabt, bei dem man zusammengefunden habe, sondern eben einen Koalitionsvertrag geschlossen. Und man schafft es aber, das ist zumindest so sein Eindruck, bei den Themen, bei den großen Themen Corona, aber jetzt auch eben bei den Fragen Energieversorgung und so weiter, immer eine gemeinsame Lösung zu finden. So hat er zumindest versucht, jetzt diese Ampel eben darzustellen, eben dass sie, das merkt man auch eben, was ich vorhin beschrieben habe, an diesen Beschreibungen zu dem Entlastungspaket, dass man da auf einem guten Weg ist, dass man gut vorbereitet ist, dass er zum Beispiel auch nicht glaubt, dass es zu Unruhen kommen wird in Deutschland im Winter, sondern dass eben die Regierung da eine gute Politik macht. Also insgesamt versucht er, diese Ampel eher als ein nach wie vor gutes Projekt darzustellen, wo es vielleicht manchmal knirscht, was aber ganz normal ist, weil Kompromisse gefunden werden müssen, dass es da Probleme gibt. Darauf wollte sich erst gar nicht einlassen.